Ich höre mir gut, oder?
Ja, sehr gut.
Sehr gut, danke. Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Schöner Tag heute, oder? Auch wenn es ein wenig rennt. Aber ein paar Gesichter sind mir noch neu, ehrlich gesagt. Deswegen stelle ich mich vielleicht noch mal ganz kurz vor. Ich bin der David, David Bauernfeind. Ich bin jetzt schon ein paar Mal hier gewesen. Habe die Gemeinde ursprünglich durch den Uli kennengelernt und bin jetzt immer mal wieder da. Bin mit meiner Frau heute da, der Anna, und ich habe ein spannendes Thema heute dabei und wir werden heute gemeinsam ins Wort Gottes schauen. Das ist mein größtes Anliegen. Und ich war vor jetzt schon wieder fast eineinhalb Jahre her, beziehungsweise letzten Juli, da waren wir auf der Wiese, da hatten wir so einen Gottesdienst auf der Wiese. Aber vor anderthalb Jahren circa, ich weiß nicht, wer da war, da war ich schon mal hier in dem Gebäude und da hatten wir ein spannendes Thema. Und da ging es damals um das Thema, warum Israel nicht glauben konnte. Und wir haben gesehen, dass Israel nicht glauben konnte, weil ihnen etwas gefehlt hat. Nämlich ein Herz, das glauben konnte. Und deswegen hat Gott damals im Alten Testament hat verheißen, dass Gott ein neues Herz irgendwann schenken wird. Nämlich nicht, dass der Mensch es machen muss, dass der Mensch aus eigener Kraft Gottes Willen tun muss, sondern dass er ihnen ein neues Herz schenkt, wo Gott selber es bewirkt im Herzen. Durch seinen Geist. Das haben wir damals gesehen. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam die Jahreslosung von diesem Jahr anschauen. Wer weiß zufällig, wie die Jahreslosung heißt oder wo sie steht? Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es auch nicht gewusst. Wer weiß es zufällig? Okay, dann seid ihr alle wie ich. Und zwar in Johannes Kapitel 6, Vers 37. Wer eine Bibel hat, darf gerne dazu aufschlagen. Wir werden heute viel in die Bibel schauen, aus einem Grund. Weil ich möchte euch nicht einfach irgendwas sagen, sondern ihr sollt das alles gerne mitlesen und selber auch prüfen von dem alles, was ich sage. Und deswegen schauen wir gemeinsam Johannes Kapitel 6 an. Und zwar lesen wir lesen Vers 37. Bevor ich das aber lese, ganz kurz, ich möchte euch kurz vorlesen, wie der Vers heißt, was man offiziell als Jahreslosung verwendet hat. Und dann möchte ich mit euch gern den Text anschauen, wie es in einer Übersetzung, wie zum Beispiel Elberfelder, dann steht. Offiziell heißt die Jahreslosung: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Klingt ja erstmal gut, oder? Und auch richtig. Na? Ich möchte ein bisschen tiefer da einsteigen und deswegen lese aus der Elberfelder Übersetzung und da heißt der ganze Vers 37: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist noch ein bisschen mehr eigentlich in dem Vers drin und etwas noch ein bisschen mehr, das eigentlich sogar sehr wichtig für uns ist. Warum ist es wichtig? Man kann diesen Vers lesen und man kann auf bestimmte Wörter auch ein bisschen einen Fokus setzen, um, ich sag mal, verschiedene Wahrheiten in diesem Vers, allein in diesem einzelnen Vers, hervorzuheben. Ich möchte mit euch ein paar verschiedene Bestandteile aus diesem Vers heute anschauen gemeinsam. Und wir wollen dazu in der Bibel forschen, was es damit auf sich hat. Ich lese den Vers nochmal und ich möchte gerne ein bisschen, wenn ihr ein bisschen aufpasst, wenn ich es ein bisschen anders betone, kann man verschiedene Wahrheiten stark rauskristallisieren. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Warum habe ich das jetzt so unterschiedlich betont? Da möchte ich jetzt drauf eingehen. Ich möchte Zuallererst möchte ich auf den zweiten Teil, der offiziell als Jahreslosung verwendet wird, möchte ich ein bisschen eingehen. Und der heißt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn wir gemeinsam, ihr kennt bestimmt diese Verse, ich möchte sie mit euch gemeinsam anschauen. Wir schlagen mal Matthäus Kapitel 7 auf. Matthäus Kapitel 7. Vers 7. Und da heißt es ab Vers 7: Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen eigentlich, wer kommt denn zu Jesus? Hier ist so ein typischer Vers, sage ich mal, der oft zu Evangelisationen verwendet wird. So, wer nur will, ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir müssen diese Verse schon gut betrachten, weil zu wem sagt es Jesus hier? Wenn wir ein bisschen weiterlesen, die nächsten Verse, dann heißt es weiter, ab Vers 9, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, würde ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? An wen sagt er es? Denen, die einen Vater im Himmel haben. Richtig? Schlagen wir noch eine andere Stelle. Das ist ein ähnlicher Wortlaut, kennt ihr sicherlich auch, in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3. Heißt ab Vers, da lesen wir ab Vers 19. Und da heißt: Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ganz kurz, das sagt Christus an die Gemeinde. An die Gemeinde. Das ist wichtig, also an die Gläubigen. Und dann heißt es noch in Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, und wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Warum lese ich diese zwei Bibelstellen vor? Das sind zwei Bibelstellen, die an die Gemeinde gerichtet sind. Und wir kommen von der Frage, wer kommt denn zu Jesus? Wer kommt zu Jesus? Und wir sehen hier, er richtet das an die Gemeinde: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der wird mit mir herrschen. Wird mir auf dem Thron sitzen. Und jetzt ist noch einmal, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Wir graben noch ein bisschen tiefer. Wer kommt wirklich zu Jesus? Weil wir haben jetzt gelesen: Wer zu Jesus kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Richtig? Wer zu Christus kommt, den wird Christus nicht hinausstoßen. Richtig? Und jetzt ist die Frage, wer kommt denn zu Jesus? Und deswegen gehen wir nochmal in Johannes Kapitel 6. Was wir vorhin gelesen haben. Also unser Jahreslosungsvers eigentlich. Und ich habe gesagt, wenn man das unterschiedlich betont, kann man verschiedene Wahrheiten mehr betonen. Mehr herausheben. Und da heißt es: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn ich jetzt diesen Vers lese, dann finden wir die Antwort. Wer kommt denn zu Jesus? Wer kommt zu Jesus? Wie heißt es hier? Ich lese nochmal vor. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer kommt zu Jesus?
Was der Vater ihm gibt.
Genau. Alle, die der Vater ihm gibt. Was bedeutet das jetzt, gell? Und das wollen wir jetzt halt anschauen. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Hinweis, wer kommt denn zu Jesus? Wir wissen, dass der zu Jesus kommt, der wird nicht hinausgestoßen werden, richtig? Das haben wir erfahren, oder? Und jetzt ist die Frage, wer kommt zu Jesus? Und Jesus selber sagt hier, alle, die mir der Vater gibt. Wenn wir ein paar Verse weiterlesen, Vers 44, da heißt es, niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also niemand kann zu mir kommen, wenn nicht was passiert? Wenn nicht der Vater ihn zieht. Das heißt, es ist wieder das gleiche Thema. Ne? Jesus sagt wieder, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater das macht. Wenn der Vater mir sie nicht gibt, wenn der Vater sie nicht zieht, passiert das nicht. Das heißt, der Vater muss sie zu Christus führen, in Anführungszeichen. Er muss sie Christus geben. Lesen wir noch ein bisschen weiter, auch im gleichen Kapitel. Ab Vers 60, ganz kurz zum Kontext dazu. Jesus sagt vorher an die Volksmenge, er ist das Brot des Lebens. Und wer nicht von ihm isst und sein Blut trinkt, oder wer von ihm isst und sein Blut trinkt, der wird ewiges Leben haben. Und dann ist ein Riesenaufschrei, ja, wie sollen wir denn, wie kann er das sagen, dass wir von seinem Blut trinken und von seinem Leib essen sollen? Wie soll das funktionieren, ne? Und dann heißt es auf Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Den kennen wir, gell? Und er sprach, jetzt passt auf, Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Damit das Gleiche wieder, sagt Jesus wieder das Gleiche. Der Vater muss sie mir geben. Der Vater muss es geben. Und dann heißt es im Vers 66, als viele das gehört haben, was er dazu gesagt hat, was ich gerade gelesen habe. Und dann hieß es Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Interessant, oder? Ich möchte gemeinsam mit euch 1. Korinther Kapitel 1 aufschlagen. Da sagt Paulus, und das ist, ich hoffe, ich spreche klar und deutlich, versteht mir mich gut so, ja, auf eine Aussprache? Ja, okay, gut. In 1. Korinther Kapitel 1, da spricht Paulus davon, wie er das Evangelium verkündigt. Und es ist ganz interessant, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die wir haben müssen, wenn wir sie nicht schon haben. Steht im Vers 18, da heißt es, denn das Wort vom Kreuz, also das Evangelium, die gute Botschaft, gell, ist denen, die verloren gehen, Torheit. Also es macht für sie keinen Sinn. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Was sagt hier Paulus? Paulus sagt, dass das Wort Gottes, das hier, was wir hier haben, es macht für einen natürlichen Menschen keinen Sinn. Er nimmt es nicht an. An einer anderen Stelle sagt Paulus, man muss dieses Wort geistlich verstehen, weil es geistlich gemeint ist. Das bedeutet, es ist nicht so, dass jemand einfach mal das lesen kann und sagen, ach, das verstehe ich. Da kann jemand einen Doktor, einen dreifachen Professortitel, gibt es sowas eigentlich? Keine Ahnung. Und sonst was haben, Theologie 20 Jahre studiert haben und kann nichts daraus erkennen und verstehen, weil Gott die Weisheit der Weisen vernichtet hat. Weil es nicht durch schlaue Überlegungen und Intelligenz zu erkennen ist. Nein. Gottes Plan und Gottes Ratschluss war es, es macht für den natürlichen Menschen keinen Sinn. Und jetzt ist die Frage, wenn es für den natürlichen Menschen keinen Sinn macht, wie kann man es dann verstehen, gell? Und da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen so ein paar Sachen gelesen. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater sie mir nicht gibt. Wir lesen noch ein bisschen weiter im 1. Korinther. Muss mal schauen. Und zwar Kapitel 2, Vers. Lesen wir ab Vers 3. Kapitel 2, ab Vers 3. Ja, das war der Leiteffekt. Das war gut geplant. In Kapitel 2, ab Vers 3, da heißt es: Und ich war bei euch, sagt Paulus, und ich war bei euch in Schwachheit, sagt er an die Korinther, und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede, und jetzt passt auf, und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Nochmal, was bedeutet es? Paulus sagt hier, ich drücke es mal in meinen Worten aus, ich habe euch nicht das Evangelium und das Wort Gottes verkündigt und habe dazu es ganz toll präsentiert und versucht, so gut wie möglich es irgendwie menschlich erklärlich zu machen. Nicht in Redeweisheit. Nicht, damit ich euch irgendwie überrede, dass ihr das Evangelium versteht, sagt er. Nein, ich habe nichts gewusst außer Jesus Christus. Ich habe einfach nur das Wort Gottes gepredigt. Und ich habe darauf vertraut, dass Gott das bewirkt, was er bewirken will. Zusammenfassend aus dem 1. Korinther. Das Wort Gottes macht für den natürlichen Menschen keinen Sinn. Und Paulus wusste das. Und er wusste, dass er einfach nur die Wahrheit sagen muss. Und dass Gott dann seinen Teil dazu gibt. Der Vater. Er muss das machen. Gehen wir ein bisschen weiter. Wir gehen nochmal zurück ins Johannesevangelium. Wir springen heute ein bisschen rum, gell? Sorry für das viele Geblättere. Und zwar Kapitel 8 ab Vers 47, oder Vers 47 lesen wir. Wir haben ja gerade gelesen, wer nimmt denn das Wort Gottes an? Weil wenn es für den natürlichen Menschen nicht annehmbar ist, weil er es nicht annehmen möchte von Natur aus, wer nimmt es dann an? Jesus selber sagt in Kapitel 8, Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, sagt er zu den Pharisäern, weil ihr nicht aus Gott seid. Klingt ein bisschen komisch erstmal. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, die Pharisäer, weil ihr nicht aus Gott seid. Das ist jetzt interessant. Er sagt jetzt, die aus Gott sind, die hören die Worte Gottes. Jetzt stellt sich wieder eine Frage, oder? Wer sind denn die aus Gott sind? Wollen wir wieder eine Antwort suchen, oder? Gehen wir mal in Matthäus Kapitel 13. Vers 34. Ab Vers 34. Und da heißt es, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Er hat vorher diese Gleichnisse vom vielfältigen Acker, kennt ihr das mit den Samen? Ja? Und das jetzt vom Senfkorn und Sauerteig hat er erzählt. Und dann sagt er eben Vers 34, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also wir sehen jetzt hier noch einmal, Jesus selber redet in Gleichnissen die ganze Zeit, um etwas zu erfüllen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen vor in den Versen, und zwar ab Vers 10 in Kapitel 13 nochmal. Weil ich habe früher zum Beispiel immer gehört, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass Jesus in Gleichnissen geredet, damit das besser verständlich ist, gell? Damit man es mehr versteht. Und jetzt schaut mal, was Jesus eigentlich dazu sagt. Das habe ich immer so gehört, hat für mich auch Sinn gemacht, ne? Aber jetzt schaut mal, was Jesus dazu sagt, warum er in Gleichnissen und nichts anders als in Gleichnissen, wie er gerade eben gesagt hat, geredet hat. Da ist es im Vers 10, und die Jünger traten hinzu, sprachen sie ihm, und der Frage ist ja genau die Frage: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und dann sagt Jesus, er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Warum? Weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Eigentlich eine krasse Aussage von Jesus, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich das erste Mal so gelesen habe. Ich habe gedacht, ich muss jetzt mal schlucken. Ich habe gedacht, wow, krass. Das heißt, die Gleichnisse sind eigentlich Gericht über die Menschheit. Gericht in dem Sinne, dass sie sehen, nicht sehen. Sie hören, aber sie verstehen es nicht. Und jetzt ist eine gute Frage. Und das hat er gerade auch beantwortet, wenn ganz am Anfang im Vers 10 oder ab Vers 10. Warum verstehen wir die Gleichnisse? Jetzt eine gute Frage, oder? Weil, ich lese nochmal ab Vers 11. Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Warum verstehen wir die Gleichnisse? Weil es uns? Gegeben ist. Das heißt, es muss irgendwie offenbart werden, richtig? Irgendwie muss es offenbart werden. Wir haben vorher gelesen, alle, die aus Gott sind, in Anführungszeichen, hören die Worte Gottes. Und ich erweitere das noch ein bisschen und verstehen sie. Lass uns mal in Matthäus noch ein bisschen weitergehen, und zwar Kapitel 16. Petrus, den kennen wir ja alle, ne? Also nicht persönlich, ne, aber zumindest schon mal davon gehört. Petrus, der hat an Christus geglaubt, oder? Das wissen wir alle. Warum hat er Christus erkannt? Warum ist er von denen, die hören? Und schaut mal, was Jesus da antwortet. Ab Vers 16, Kapitel 16, da heißt es: Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also er hat es erkannt, oder? Und jetzt schauen wir, was Jesus sagt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Wer hat es Petrus offenbart, dass Jesus der Christus ist? Der Vater. Da haben wir es wieder, gell? Da haben wir wieder das, was Jesus sagt. Es muss der Vater geben. Bei Petrus hat es der Vater gegeben. Geh mal ein Kapitel zurück, Kapitel 15. Oder nee, lassen wir es aus. Geh mal in Johannes Kapitel 3, sonst wird es zu lang. Geh mal Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, ich denke, es dürfte den meisten von uns so sagen, ist die Geschichte mit Nikodemus. Da dieser Pharisäer, einer von den Schriftgelehrten, der nachts zu Jesus kommt und sagt, wie kann ich ins Reich der Himmel kommen? Und ihr wisst, was denn Jesus sagt, und dann lesen wir Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das kennen wir, gell? Und ich weiß nicht, bei wem in der Bibel zum Beispiel eine Fußnote von diesem von Neuem geboren ist, ob da eine Fußnote bei ihm drin steht. Was steht da drin?
Von oben her.
Von oben her. Wer ist oben der?
Vater.
Der Vater. Interessant, gell? Wenn man es anders übersetzt, also man kann es eben anders auch übersetzen, eben, man kann auch übersetzen, er muss von oben her geboren werden. Also vom Vater her. Machen wir noch einen letzten Vers zu diesem Punkt. Gehen wir in Johannes Kapitel 1. Ein bisschen mal davor quasi. Und ab Vers 12. Das ist auch ein beliebter Vers. Im Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Den kennen, glaube ich, einige von uns den Vers. Ein sehr beliebter Vers. Und jetzt ist die Frage, wer will ihnen aufnehmen, gell? Und das lesen wir in Vers 13. Die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, also nicht, weil sie unbedingt wollten, auch nicht aus dem Willen des Mannes, genau das Gleiche, sondern aus Gott geboren sind. Ich wiederhole es nochmal. Die nicht ausgeblüht und auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das sind die, die Jesus aufnehmen wollen. Und die sind zu Kinder Gottes geworden. Also wir sehen einen ganz starken Kontrast. Was ich vorhin mal angesprochen habe, was mir vor eineinhalb Jahren, also wer dabei war, ist schon lange her, gell? Wer dabei war, warum Israel nicht glauben konnte. Israel konnte nicht glauben, weil ihnen etwas gefehlt hat. Das Herz dazu. Ein Herz, das von Gott geschenkt ist. Und wie damals dann, könnt ihr auch selber nochmal in Ruhe nachlesen, wer es mitschreiben will. Hesekiel 36 zum Beispiel oder Jeremia 31, 34. Dass Gott verheißt, ich werde euch ein neues Herz schenken. Und dieses Herz, ich werde es geben. Und ich werde euch den Wunsch ins Herz legen, dass ihr mir dienen wollt, weil ich meinen Geist in euch legen werde. Und jetzt lesen wir im Neuen Bund, also jetzt nachdem Jesus gekommen war, worunter wir jetzt stehen, dass die, die zu Jesus kommen, die gibt der Vater ihm. Die gibt der Vater ihm. Also wer kommt zu ihm, den er nicht hinausstoßen wird? Die der Vater ihm gibt. Und warum, und das ist mir jetzt ganz wichtig, warum ist das so eine herrliche, herrliche Botschaft? Weil ich weiß nicht, was ihr jetzt dazu denkt. Das Erste, was ich gedacht habe, naja, was ist mit denen, die der Vater ihm nicht gibt? Gell? Ich weiß nicht, geht es euch so? Das war mein erster Gedanke so. Ich glaube, also wir kommen jetzt heute dazu leider nicht so ganz. Die Frage ist, warum ist das so eine herrliche Botschaft, dass das so ist? Wie gesagt, prüft das alles für euch selber. Prüft es für euch selber, lest es selber nach und schaut, verhält es sich so, ja, wie die Beröer in Apostelgeschichte 17. Und sie prüften alles in den Schriften täglich, ob es sich so verhielt. Heißt, wunderschön, oder? Wir haben alles selber geprüft, täglich. Klasse, ne? Warum ist es so eine herrliche Botschaft? Ich möchte noch auf einen anderen Teil von dem Vers in der Jahreslosung eingehen. Und das ist gehört noch dazu, bevor wir auf das eingehen, warum das so eine herrliche Botschaft ist. Und zwar, ich lese euch nochmal den Vers vor. Da heißt, alles, was mir der Vater gibt, das haben wir jetzt angeschaut, wer zu ihm kommt, nämlich das, was der Vater ihm gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und jetzt schauen wir uns an, alles, was mir der Vater gibt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Also alles, was der Vater Christus gibt, wird zu Jesus kommen. Das wollen wir jetzt anschauen. Und zwar schlagen wir dazu noch einmal Johannes Kapitel 6 auf. Geht es noch mit den Blättern? Oder ist schon zu anstrengend? Irgendwann fallen die Hände ab, gell? Und zwar lesen wir Vers 39, also ein bisschen nach dem Vers 37, der Jahreslosungsvers, dem Jahreslosungsvers. In Vers 39, da heißt: Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, also der Vater, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Da, wenn ihr mir erlaubt, ich formuliere es ein bisschen anders. Alles, also alles, was der Vater Jesus gibt, wird er nicht verlieren und am letzten Tag auferwecken. Es heißt, bitte nochmal?
Halleluja.
Halleluja. Er wird es ans Ende bringen, ans Ziel. Alles, was der Vater Jesus gibt, er wird es ans Ziel führen. Er lässt keinen auf der Strecke. Ich möchte jetzt noch ein bisschen vertiefen. Wenn wir Vers 40 noch dazu lesen. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, also wer glaubt an ihn? Die der Vater ihn gibt, gell? Dass jeder, der ihn ansieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ist interessant, oder? Was steht da? Ewiges Leben vielleicht haben wird. Na, was steht da? Ewiges Leben hat. Das ist so ein kleines Wort, aber das ist so wichtig. Das bedeutet, wer in Christus ist, wer von Gott dem Vater Jesus übergeben worden ist, der hat ewiges Leben. Er wird es nicht mehr verlieren. Egal was passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt manchmal Zeiten im Leben von uns Christen, von uns Kindern Gottes. Da zweifeln wir daran, ob wir ans Ziel kommen. Weil irgendwas in unserem Leben ist. Weil wir den Partner blöd angemacht haben. Weil wir eine Sünde in unserem Leben haben, die uns immer wieder begegnet. Aber das ist eine herrliche Botschaft, liebe Geschwister. Wir haben ewiges Leben, weil wir in Christus sind. Denn er wird nichts von dem verlieren, nicht eines. Denn was, kennt ihr die Geschichte mit den Schafen? Das kennt ihr, gell? Was macht er, wenn ein Schaf irgendwo umherläuft? Er sucht, er geht hinterher und gibt nicht auf, bis es wieder zurück ist. Lesen wir im Vers 45 noch. Da heißt es, es steht in den Propheten geschrieben, sagt Jesus, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, also der zu den Hörenden gehört, die es auch verstehen, kommt zu mir. Lesen wir noch zwei Verse weiter. Und das ist Pendant zu Vers 40, Vers 47. Achtung, du bist ja schneller als die Polizei. Also, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Da haben wir es wieder. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Dann lesen wir noch ein paar Verse weiter. Vers 67, fortfolgende. Ab Vers 67 bis 71, um es genau zu sein. Und das ist interessant, weil was Petrus sagt, Als Jesus zu ihm sagt, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Weil wir haben vorhin gelesen, gell, dass einige sich dann abgewendet von ihm haben, weil die Rede so hart war, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei ihm vom Vater gegeben. Und danach sind viele weggegangen. Und dann sagt Jesus in Vers 67, wollt ihr etwa auch gehen? Und dann sagt Petrus, Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und jetzt pass auf, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Sagt Petrus. Ja. Wir haben geglaubt und erkannt. Und jetzt schaut mal, was Jesus antwortet. Jesus antwortet ihnen, habe nicht ich euch die Zwölf erwählt? Habe nicht ich euch erwählt? Du sagst, oh, wir haben das geglaubt und erkannt, wir sind die Tollen. Ne? Mensch, wir können zu denen, die nachfolgen. Ja? Nee, Petrus, habe nicht ich euch Zwölf erwählt? Aber einer, sagt er, und von euch ist einer ein Teufel. Und er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölf. Er wusste, wer seine sind. Er wusste, welche die sind, die vom Vater ihm übergeben worden sind. Einer gehörte nicht dazu. Wer war das? Judas. Dazu passend, gehen wir in Johannes Kapitel 17. Bisschen Background. Johannes Kapitel 17. Ich möchte mit euch den ganzen Abschnitt lesen, weil das ein herrlicher Abschnitt ist, der diese ganzen Wahrheiten nochmal voll unterstreicht. Wird ein bisschen kurz dauern, aber ich hoffe, ihr könnt folgen. Ab Vers 1. Ab Vers 1. Das ist, man kennt diesen Abschnitt unter dem hohepriesterlichen Gebet, das Gebet von Jesus für seine Jünger, bevor er quasi dann gefangen genommen wird im Garten Gethsemane und so weiter. Und dann ab Vers 1 heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Dass er allen, die du ihm gegeben hast, da haben wir es wieder, gell? Ewiges Leben gibt. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Haben wir es wieder, gell? Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Warum haben sie sein Wort bewahrt? Weil der Vater sie ihm gegeben hat. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Vers 9. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Da haben wir schon wieder. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich, jetzt pass auf, und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren. Wir haben vorhin ja gehört, ne? Alles, was der Vater Jesus gibt, wird er ans Ziel bringen. Er wird nichts verlieren, richtig? Und er sagt Jesus, schau, ich habe sie behütet, ich habe nichts verloren. Und dann heißt es weiter, keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Keinen hat er von denen verloren, die Gott ihm gegeben hat. einer ist verloren gegangen. Der war aber nicht von ihnen. Wer war das? Der Judas. Bis dahin. Lesen wir noch dazu Kapitel 18, Vers 8. Das passt genau in den Kontext noch rein. Also in Johannes auch. Ein Kapitel weiter, Vers 8. Oder ab Vers 8, Vers 8 und 9. Da heißt es, Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, sagt er im Garten Gethsemane, kurz zum Kontext vielleicht, als die Soldaten auf ihn zugehen. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt wurde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Christus sorgt dafür, dass die Seinen, die der Vater ihm gegeben hat, dass sie nicht verloren gehen. Dass sie ans Ziel kommen. Er sorgt dafür. Lesen wir noch Vers 37. Also Christus sorgt dafür, dass sie ans Ziel kommen. Und wir haben ja vorhin gesagt, wer hört seine Stimme? Der natürliche Mensch nicht. Der hört es zwar, aber er versteht es nicht und will es nicht annehmen. Aber wer hört die Stimme? Lesen wir Vers 37. Da heißt es, also bist du doch ein König, sagt Pilatus zu ihm bei dem Verhör. Du sagst es, antwortete Jesus, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Sehr ähnlicher Begriff wie vorhin. Wir haben vorhin gelesen, der aus Gott ist, richtig? Der hört seine Stimme. Jesus sagt jetzt, der aus der Wahrheit ist. An anderer Stelle, was wir vorhin, ich glaube, jetzt sehr ausführlich gelesen haben, der, den der Vater ihm gibt, hört seine Stimme und versteht es. Warum habe ich jetzt diesen Vers noch dazu genommen mit dem hört meine Stimme? Kommt euch irgendeine eine Begebenheit oder eine Geschichte oder ein Kapitel in den Evangelien bekannt vor, wo es heißt, die hören meine Stimme?
Schafe.
Die Schafe. Gehen wir mal dahin. Das ist in Johannes Kapitel 10, finden wir das. Da lesen wir ab Vers 22 mal. Ab Vers 22, da heißt es in Kapitel 10 im Johannesevangelium, es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seelen hin? Wenn du der Christus bist, so sag es uns frei raus, gell? Das ist lustig, ne? Hat er immer wieder gesagt. Also, er hat immer wieder gesagt, er ist der Sohn Gottes. Ah, stopp, nee, stimmt gar nicht. Das hat er. Muss ich mich korrigieren, ich glaube, das hat er gar nicht gesagt. Ah, der Sohn des Menschen hat er gesagt, ne? Egal, sorry. Jesus antwortet ihm, Vers 25, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Und jetzt passt auf, warum sie nicht glauben. Was sagt Jesus? Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Lest mal noch weiter, wer sind denn seine Schafe? Meine Schafe hören meine Stimme. Jetzt haben wir wieder den Bezug zu vorher, ne? Vers 37 in Johannes Kapitel 18. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, kennen wir jetzt, gell? Der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Boah, ist das mächtig, diese Verse. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese. Die zu seinen Schafen gehören, die hören seine Stimme. Und sie folgen ihm. Wenn sie von seinen Schafen sind, dann folgen sie ihm. Das ist eine unmittelbare Folge. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, sagt Jesus. Das heißt, die Schafe, die der Vater ihm gibt, die kommen ans Ziel. Und da ist noch ein was wichtig. Sehr wichtig. Lesen wir in Vers 29. Wer kann sie rauben aus der Hand seines Vaters?
Niemand.
Das ist wichtig. Weil, ich sage das bewusst, liebe Geschwister, wie gesagt, prüft das alles für euch selber. Aber es gibt Lehrmeinungen, die sagen, wenn man mal zu Jesus gekommen ist, wenn man mal das ewige Leben, ich sage mal so, geerbt hat, wenn man Kind Gottes geworden ist, dann kann man wieder abfallen. Man kann sein Heil wieder verlieren. Habt ihr schon mal gehört bestimmt, oder? Und ich sage euch, das ist nicht wahr. Und wer da andere Meinung hat, wir können da gerne danach auch noch diskutieren drüber. Aber wenn ihr alleine das hier lest, wer kann sie rauben? Der Teufel? Na, ich selber? Das ist jetzt interessant, gell? Kann ich es aus seiner Hand rauben? Nein. Ich bin offen zu euch. Wenn es an mir läge, ich würde jede Sekunde abfallen vom Glauben. Wenn es an mir läge, ich will nicht das, was Gott will. Warum? Weil das, was Gott will, nimmt der natürliche Mensch nicht an. Er will es nicht. Er will es nicht. Aber wenn der Vater das, ich sag mal so, in dem Wortlaut, wenn der Vater mich Christus übergibt, dann bin ich sein Schaf. Und der Hirte, Christus selber, er passt auf, dass nichts passiert. Der passt auf, auch wenn ich als Schaf weglaufen will, ja, da kommt der Hirte hinterher und sagt, nee, gib mal wieder zurück. Und wir kennen das alle. Wie oft laufen wir weg? Wie oft laufen wir irgendwo anders hin? Wie oft lassen wir uns durch die Welt versuchen und gehen weg vom richtigen Weg? Aber wer es aus Erfahrung sagen kann, ich glaube, der kann mir Zeugnis geben, mich hat Gott immer wieder zur Buße geführt. Manchmal war es nicht einfach. Es hat wehgetan. Und es waren Schmerzen damit verbunden. Es hat mich tief traurig gemacht, wenn Gott mich meiner Sünde überführt hat. Aber wisst ihr was? Er macht es, weil er es gut mit mir meint. Er macht es, weil er eben nicht will, dass ich verloren gehe. Sondern weil er mich ans Ziel bringt. Und deswegen nochmal zusammenfassen. Wer macht es?
Der Vater.
Der Vater hat es dem Sohn gegeben und der Sohn sorgt dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bleibe und ans Ziel komme, zu ihm. Wir haben vorhin in Offenbarung am Anfang, Kapitel 3, gelesen. Na? Wer überwindet, hieß es, dem gebe ich mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie ich mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Könnt ihr euch erinnern am Anfang? Wer ist denn jetzt der überwindet? Wer überwindet? Wer kommt bis ans Ziel? Die Schafe, die Gott der Vater dem Sohn übergeben hat. Und warum überwinden sie? Und das ist so wichtig. Warum überwinden sie? Nicht, weil wir das so toll machen und nicht, weil es an uns liegt. Nein, weil Christus das macht. Weil Christus mich ans Ziel führt. Weil er sich dazu versprochen hat. Wie heißt es? Und Vater... Oh, das müssen wir noch anschauen. Sorry, da müssen wir nochmal zurückspringen. Das müssen wir nochmal anschauen. Johannes Kapitel 17. Gehen wir nochmal zurück. Das haben wir vorhin schon gelesen gerade. Vers 12. Und schaut mal, das ist so herrlich. Es ist so herrlich. Jesus sagt, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Das sagt Jesus, ne? Als ich bei ihnen war, hat Jesus sie bewahrt, richtig? Und im Vers vorher, Vers 11, Vers 11 noch dazu kurz. Da betet Jesus jetzt etwas. Und jetzt schaut mal, was er betet. Er sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt, weil jetzt kommt eine Zeit, wo er weg sein wird, richtig? Weil jetzt wird er gleich gekreuzigt und er wird weggenommen für eine kurze Zeit. Und sagt, schaut mal, was er sagt. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, jetzt pass auf, als ich bei ihnen war, habe ich sie bewahrt. Na? Und jetzt kommt eine Zeit, da bin ich nicht mehr da. Und deswegen, Vater, bewahr sie du jetzt. Was sagt er? Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Weil Jesus weiß, wenn Jesus jetzt weggeht und er sie nicht bewahren würde, die würden alle verloren gehen. Jeder Einzelne würde abfallen vom Glauben. Er könnte das dem nicht standhalten. Und deswegen sagt er, ich habe sie die ganze Zeit bewahrt, Vater. Aber jetzt kommt eine Zeit, wo ich nicht da sein werde. Und deswegen bitte ich dich, bewahr sie du jetzt. Weil jetzt bin ich kurz Zeit weg. Ich möchte noch eine Stelle dazu mit euch anfangen. Wir kommen langsam Richtung Ende. Ich hoffe, ihr könnt noch. Lass uns Lukas Kapitel 22 aufschlagen. Ab Vers 31. Wir wollen uns jetzt kurz etwas anschauen, was Jesus sagt zu Petrus, weil, ich möchte noch nicht so viel verraten, lesen wir es zusammen. Da heißt es im Vers 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat eurer begehrt, euch zu sichten wie dem Weizen. Mal kurz bis dahin, noch nicht weiterlesen. Jesus sagt zu Petrus, ich drücke es ein bisschen anders aus. Jesus sagt zu Petrus, Petrus, weißt du, der Teufel hat versucht, euch zu greifen. Ich nenne es mal so, euch aus meiner Hand zu rauben. Jetzt schaut mal, was Jesus antwortet. Vers 32. Warum hat Petrus trotzdem geglaubt und ist bei Jesus geblieben? Schaut mal Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. 100.000 Euro Frage. Warum hat der Glaube von Petrus nicht aufgehört? Weil Jesus für ihn gebetet hat. Ich möchte es ein bisschen provokativ ausdrücken. Weil Petrus so ein toller Kerl war? Nee, gell? Weil Petrus so toll geglaubt hat? Weil das Petrus aus eigener Kraft gesagt hat, ja, ich folge dem Herrn nach, ich möchte nichts anderes? Nee, ne? Petrus hat geglaubt und sein Glaube hat nicht aufgehört, weil Jesus für ihn gebetet hat. Anders ausgedrückt, weil Jesus ihn bewahrt hat. Lies mal. Geh mal in Markus Kapitel 10. Wir haben jetzt zusammenfassend, kurz mal zusammenfassend, von den letzten einigen Bibelstellen. Wir haben das gerade angeschaut, dass alles, aus dem Jahreslosungsvers, wie es heißt, dass alles, was der Vater dem Sohn gibt, wird zu Jesus kommen. Richtig? Das haben wir uns angeschaut. Wir haben jetzt ziemlich ausführlich gesehen, ja, Jesus nimmt alles und lässt nichts verloren gehen. Er bringt alles, was der Vater ihm gibt, das ist wichtig, was der Vater ihm gibt, das führt er ans Ziel. Weil die haben ewiges Leben. Weil die Schafe hören seine Stimme. Und sie folgen ihm. Und schaut mal, in Markus Kapitel 10. Diese Begebenheit kennt ihr, das ist die Geschichte vor dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, ich habe gehört, du Lehrer, sag mir doch mal, wie bekomme ich das ewige Leben? Beziehungsweise er sagt, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Das ist ein gutes Anliegen erstmal, ne? Und was passiert? Wir kennen das. Nachdem Jesus ihm das alles antwortet, dann sagt er zu ihm, verkauf alles, was du hast, dann wirst du einen Platz im Himmel haben. Und was macht der reiche Jüngling? Geht weg, traurig weg. Und schaut mal, ich weiß noch, ob ihr schon mal das gefragt habt, wenn ihr das gelesen habt. Dann heißt es ab Vers 23. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Und jetzt passt mal auf, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ganz genauso wie den Jüngern. Da heißt es im Vers 24: Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Jetzt pass auf, genau die gleiche Frage. Ja, also kam mir diese Frage und genau diese Frage stellten dann auch die Jünger. Vers 26. Sie aber gerieten außer sich und sprachen zueinander: Ja, wer kann denn dann gerettet werden? Gell? Das ist die Frage, die wir vorhin hatten, ne? Was ist denn, wer kann denn eigentlich dann gerettet werden? Jetzt schaut mal, was Jesus antwortet. Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Menschen ist es unmöglich, wer gerettet werden kann. Aber bei Gott ist es möglich. Bei Gott sind nämlich alle Dinge möglich. Es passt genau zu dem zusammen, was wir jetzt die ganze Zeit gelesen haben. Der Vater musste schenken. Der Vater musste schenken. Deswegen, und wenn wir uns kurz erinnern an 1. Korinther, deswegen kann auch Paulus so predigen. Deswegen konnte Paulus so sagen: Ich predige Christus und ich will nichts wissen außer Christus. Nicht mit toller Redeweise und sonst was. Warum? Weil ich so toll rede, deswegen werden die nicht sich bekehren. Sondern es muss der Vater schenken, damit es Gottes Kraft ist und nicht meine Weisheit. Und schaut mal, in Hebräer, das müsst ihr jetzt nicht nachschlagen, ich lese es einfach kurz vor, in Hebräer 10, Vers 39, da sagt der Hebräerbriefschreiber: Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir, die Gemeinde, wir weichen nicht zurück. Warum? Weil wir zu denen gehören, zu den Schafen. Wir gehören zu denen, die zu Christus gehören. Zu denen, die der Vater ihm gegeben hat. Und wenn wir nochmal in Johannes Kapitel 6 jetzt zum Abschluss reinspringen, ich lese es einfach nochmal vor, unseren Jahreslosungsvers. Johannes Kapitel 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, liebe Geschwister, warum ist das so eine herrliche Botschaft? Und ich weiß nicht, wie es euch im Herzen gerade geht. Vielleicht gehen gerade viele Gedanken durchs Herz. Viele Gedanken. Ja, was ist mit denen, die der Vater ihnen nicht gibt? Ich möchte eine Ahnung. Wie gesagt, die Zeit, wir können das gerne irgendwann mal anschauen, aber die Zeit reicht jetzt dafür nicht. Aber die Frage ist, die der Vater ihnen gibt, wenn du an Jesus glaubst, wenn sich das gezeigt hat, dass du zu ihm gehörst, durch die, wie es Jakobus ausdrückt in seinem Brief: Ich freue mich in den Bedrängnissen der Zeit. Ich freue mich in den Proben, Glaubensproben, Bewährungsproben, weil sich dadurch der Glaube zeigt, weil der Glaube dadurch standfester wird. Weil durch diese Proben zeigt sich, ob der Glaube echt ist. Ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt. Ich habe viele erlebt, die haben angeblich einen Start mit Jesus gemacht, sage ich mal. Viele Freunde gehabt, die mit mir im Hauskreis waren, alles. Die haben gesagt: Ja, mit Jesus will ich leben, ich will ihm nachfolgen. Und sie sind irgendwann abgefallen von der Zeit. Sie sind irgendwann nicht mehr mit Jesus gegangen, weil dann kamen diese Bewährungsproben. Und an diesen Bewährungsproben hat sich bei ihnen im Leben gezeigt, sie haben sich nicht bewährt. Und nicht, weil sie nicht so viel Kraft haben, weil sie nicht so tolle Leute waren. Nein, weil das kein echter Glaube war. In Matthäus Kapitel 13, dieses Gleichnis vom vierfältigen Acker, ne, das kennen wir ja. Da fällt dieser Same, das Wort Gottes, auf vier unterschiedliche Böden. Ne? Und beim ersten heißt, dass der Same fällt auf den Weg und der Teufel reißt es weg und da geht gar nichts auf. Das sind die Menschen, die gar nichts von Jesus wissen wollen, die gar nichts vom Glauben wissen wollen. Und interessanterweise gibt es dann zwei Samen, die einmal unter die Disteln und einmal auf Steine gefallen. Und es ist interessant, bei dem einen heißt es dann, derjenige ist es, der das Wort mit Freuden aufnahm. Aber der Betrug der Welt, der Zeit, des Reichtums hat es erstickt. Das heißt, es sind viele Menschen, die machen angeblich einen Anfang mit Jesus. Das schaut so aus, als wenn sie das Wort mit Freuden aufnehmen. Ne? Aber es war nie echt. Die gehören nicht zu denen, die nicht zurückweichen. Ist noch kein echter Glaube. Ob da irgendwann, das wissen wir Menschen ja nicht, ne? Wer mag das von uns zu beurteilen? Wer weiß, ob jemand dann später, ob dann wirklich ein echter Glaube aufgeht, gell? Wenn Gott es schenkt. Aber es muss der Vater geben. Gott muss es offenbaren. Und warum sage ich das so eine herrliche Botschaft? Weil wir, die wir wissen, wir gehören zu Jesus. Das ist unsere Sicherheit, liebe Geschwister. Das ist eine so tiefe Wahrheit, dass wir wissen, wenn ich zu Christus gehöre, ich werde ans Ziel kommen. Ich darf mich darauf freuen. Ich brauche nicht mehr Angst zu haben, dass ich irgendwann vielleicht abfalle. Ich brauche nicht Angst davor zu haben, dass ich vielleicht nicht ans Ziel komme, weil es nicht gereicht hat. Nein, liebe Geschwister, Jesus bringt uns ans Ziel, weil wir haben ewiges Leben. Und das ist diese tiefe Wahrheit, liebe Geschwister. Ich hoffe, dass, wenn ihr ein was mitnehmt von heute, dann das. Dass wir ans Ziel kommen. Und nicht, weil wir so toll sind. Nein, wir können alleine Gott die Ehre geben. Alleine Christus. Warum der Vater dich Christus übergeben hat? Warum er mich Christus übergeben hat? Ich weiß es nicht. Aber es bringt mich auf die Knie. Und ich sage, Herr, danke für deine Gnade. Danke, dass du mich wolltest. Danke, dass du mir das offenbart hast, dass du mir das geschenkt hast. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen, Jesus. Als ich das erste Mal so, ich muss ehrlich sagen, das alles, was ich gerade gesagt habe, war für mich lange ein Anstoß. Sehr lange ein Anstoß. Ich habe 3 Jahre damit gehadert. Ich habe die Bibel durchforscht, weil ich das nicht glauben konnte. Und nach 3 Jahren war für mich das ein Punkt erreicht, wo ich sage, boah, Herr, ja, du bist es, der das macht. Du bist es. Und ich vergib mir, dass das für mich so ein Anstoß für dich war. Für mich so ein Anstoß war. Weil jetzt erkenne ich so langsam, bruchstückweise wahrscheinlich, die Schönheit und die Herrlichkeit dieser Wahrheit. Dass du das schenkst. Weil das ist unsere Sicherheit, liebe Geschwister. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, du siehst, was für eine Freude in meinem Herzen ist und was für eine Demut, Herr, dass ich nicht verstehe, warum du mich wolltest. Aber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich gezogen hast. Und Jesus, dass du mich bewahrst, dass du mich ans Ziel bringst. Dass du mir immer wieder nachläufst, wenn ich mein eigenes Ding machen will. Und dass du mich immer wieder auf den richtigen Weg bringst. Ich preise deinen herrlichen Namen, Herr. Ich danke dir auch, dass ich verstehen jetzt darf, was es bedeutet, Gnade zu erfahren. Weil ich konnte nicht ein Stück dazu tun. Du hast mich dem Sohn übergeben, Vater. Und ich konnte nichts dazu tun. Ich danke dir für diese Gnade, dass ich nicht verdient habe, dass ich mich nicht dafür entschieden habe. Nein, du hast es geschenkt. Ich danke dir für diese herrliche Wahrheit und ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, für meine Geschwister hier, dass sie es alle für sich selber prüfen. Und Herr, wenn es deine Wahrheit ist, wenn es von dir ist, Herr, dass du es bestätigst im Herzen durch deinen Geist, dass du selber diese Wahrheit aufgehen lässt und diese wundervolle und tiefe Herrlichkeit aufgehen lässt in den Herzen und dass es zur Sicherheit wird von uns allen, Herr, von meinen Geschwistern hier und auch mir, Das ist zur Sicherheit, dass wir uns daran erfreuen, dass wir wissen, es liegt an dir, Jesus. Du tust es. Dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Und jetzt hat, in Anführungszeichen, die Sabbatruhe genießen dürfen, wie es Hebräer Bischof sagt. Danke, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Denn du verlierst keinen einzigen. Keinen einzigen, Herr. Alle behütest du, die der Vater gibt. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, Vater. Amen.